Das ist der Moment, wo ich mir Krankenakten für psychologische Behandlungen wünsche. Habe ich die wenigsten Schmerzen und die wenigsten Probleme.
Willkommen bei Sternwege. Ich bin Hannes und hier bist du nicht allein. Wir sprechen über Trauer, Verlust und Hoffnung. Themen, die tief berühren können. Wenn du merkst, dass es dir schwerfällt, hör dir diese Folge vielleicht mit einem lieben Menschen zusammen an. Denn gemeinsam ist man stärker.
Hello, 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 hello. Es ist wieder Sternwegezeit, dein Podcast über Sternkinder, für Sternkindeltern, mitfühlende Angehörige und allem da drumherum, was dazugehört. Ich glaube, die letzten Wochen haben sich vor allem irgendwie gefühlt um das, was dazugehört, gedreht. Denn wir hatten jetzt keine konkreten Themen in Richtung Sternkinder, sondern wir haben irgendwie mehr so aus dem Alltag berichtet und wo denn so die Verbindungen dazu liegen. Mhm. Also es war trotzdem schon Themengegenstand der Folgen, aber halt nicht so konkret, dass wir gesagt haben, so, heute reden wir darüber, warum Sternkinder dies, das, x, y, z. Und das wird auch, glaube ich, erstmal noch so ein bisschen bleiben, zumindest in den persönlichen Folgen, wo keine Gäste mitwirken. Ja, genau. Ich würde auch fast behaupten, der Jahresstart, wir haben es ja letzte Woche schon gesagt und jetzt auch nach dieser vergangenen Woche, das ist gefühlt mit Abstand für mich persönlich die heftigste Woche seit einem Jahr. Also ich könnte jetzt nicht behaupten, dass es eine Woche gab, die ähnlich schlimm war in 2025. Weiß ich nicht.
Ja,
oder vielleicht anders schlimm, weil ja, man ja Probleme nicht so vergleichen kann und das dann vielleicht anders gelagert war. Aber ja, ist schon echt knackig gerade. Ich habe euch ja aber geupdatet auf Instagram. OP ist soweit gut verlaufen. Erstgenesung verläuft stabil und gut. Und es ist einfach weiter von Tag zu Tag schauen. Aber gerade zu Anfang, wo halt so ein paar, ich sag mal, Risiken bestehen, ist halt immer so eine Grundanspannung da über den Tag. Und wenn du dann irgendwann den Anruf kriegst von der Familie, die halt zum Besuch da war, und dann weißt, jo, okay, alles klar, alles bestens, dann ist das schon entspannend in dem Moment.
Ja.
Ich bin aber auch der Meinung, dass mich das Ganze, glaube ich, aber auch ein bisschen mehr anfasst aus verschiedenen Gründen. Zum einen aus dem Grund der Erfahrung des Verlusts, wodurch ja einfach irgendwie eine größere Vorsicht im Kopf ist, beziehungsweise auch wiederum eine größere Angst, dass einem sowas Schlimmes wieder widerfahren könnte. Zum anderen hat es, glaube ich, aber auch damit zu tun, dass meine Familie, also meine persönliche, meiner Blutslinie entstammend, oder wie auch immer, wie man es nennt, ja auch nicht mehr die größte ist. Das heißt, das, was noch da ist, hält man noch irgendwie ein bisschen mehr zusammen.
Also sie war ja schon immer nicht richtig groß.
Nee, aber sie hat sich trotzdem halbiert.
Ja.
Sie hat sich trotzdem ungefähr halbiert.
Ja, das kann man schon so sagen, ja.
Darauf möchte ich tatsächlich in den nächsten Folgen, die wir hier persönlich, also die wir zu zweit machen, mal ein bisschen eingehen, weil wir haben mal gesagt, wir wollen den Rucksack weiter ausleuchten, tiefer reinbuddeln. Und ich glaube, dass der Rucksack auch entscheidend ist, um zu verstehen, wo auch meine Struggle in dem ganzen Trauergame gelegen haben oder auch teilweise immer noch liegen. Weil da prallen quasi Welten aufeinander, die gegensätzlich ja nicht sein können.
Und an meinem habt ihr gehört, dass wir nichts vorher absprechen, wirklich.
Ja, richtig.
Das ist für mich jetzt auch eine Wundertüte, worüber wir reden.
Aber vor nochmal, wie war deine vergangene Woche?
Ich bin froh, dass sie vorbei ist. Ich glaube, das sagt alles, oder? Ich glaube, du warst, seit du arbeitest und seit Mats auf der Welt ist, nie so...
Außer als ich auf Schulung war.
Ja, da hatte ich aber Unterstützung hier.
Das ist richtig.
Nie so viel weg von zu Hause wie in dieser Woche. Auch wenn du abends immer wieder gekommen bist.
Es war wenig Homeoffice, sagen wir es so.
Es war extrem wenig Homeoffice. Das führte bei mir dazu, dass ich versucht habe, noch früher aufzustehen und zu arbeiten. Also das Früheste war, glaube ich, dass ich seit 3:30 wach war, weil Mats dann nachts noch eine Flasche wollte. Und ich dann gesagt habe, gut, jetzt schlafen noch mal eine Stunde, das geht gar nicht. Also stehe ich auf, wenn er schläft und wenn er wieder schläft und fange an zu arbeiten. Ja, das habe ich dann auch gemacht. Und so war meine ganze Woche. Spätestens um 4:45, würde ich sagen, habe ich am Rechner gesessen und habe versucht, meine 3 Stunden durchzukloppen. In der Hoffnung, dass er gnädig mit mir ist und lange schläft. Und dann haben wir versucht, so die Tag ja, zu verbringen, so ein bisschen. Das war herausfordernd, knackig. Sagen wir es mal so.
Ungewohnt.
Am Abend war ich tatsächlich total knülle, wenn ich dennoch ihn zu Bett bringen musste, in Anführungsstrichen, weil Hannes ja da nicht da war und nicht da unterstützen konnte. Da war ich dann am Ende des Abends so froh, dass ich hätte weinen können vor Erschöpfung.
Also ich glaube, es führt einem aber auch vor Augen, was für eine Leistung Mamas vollbringen oder Papas, ist ja egal wie rum, die einen Partner, also wie auch immer, der Familienteil oder der Elternteil, der die Care-Arbeit übernimmt, was der für eine Leistung vollbringt, wenn der andere Elternteil oder Teil der Partnerschaft einen 9-to-5-Job außer Haus hat und nicht diesen Luxus hat, wie wir ihn hier haben, dass ich halt viel im Homeoffice bin, dass ich teilweise, selbst wenn ich beim Kunden bin, halt zwischendurch 3 Stunden zum Kunden fahre und dann wieder im Homeoffice bin.
Ja, dazu aber auch nicht jeder, der in so einem Verhältnis lebt, der arbeitet auch noch schon während der Elternzeit, ne?
Ja, sag ich aber trotzdem.
Und hat das Kind voll zu Hause.
Ja, aber ich glaube trotzdem, auch wenn du einfach nur, ich sag mal, 10 Stunden Care-Arbeit leisten würdest.
Ja, das ist auch wild.
Wärst du ähnlich in den Fritten gewesen diese Woche.
Ja.
Ja, das war also Nicoles Woche bei uns beiden, also eine bewegte Woche. Aber, ja.
Aber ich muss dazu sagen, Freitag hattest du ja dann Homeoffice und war das am Abendbrotstisch oder am Mittagstisch?
Das war, glaube ich, schon mal im Frühstück, als ich von der Physio kam.
Der Frühstück, naja, auf jeden Fall bei irgendeiner Mahlzeit von dem Kleinen. Da war er, also ich hatte schon das Gefühl, Mats und ich gehen uns gegenseitig auf den Keks so die Woche über. Und da hat man dann Freitag doch gemerkt, wie es ist, wenn Papi mit am Tisch ist oder auch da ist.
Im Raum.
Ja, dann ist Mats auch nochmal wieder irgendwie anders drauf, gelöster, besser. Und das hat auch direkt ganz viel geheilt wieder von der Erschöpfung.
Ja, ich glaube, es war dann später der Abendtisch, als wir dann wirklich gemerkt haben, dass nach müde doof kommt bei uns allen dreien. Ich glaube, das war so.
Ja, naja.
Ja. Genau. Nee, warum ich auch auf diesen Rucksack eingehen möchte, weil ich glaube, dass bei vielen, unabhängig ob du oder ob sie oder ob die einen Verlust erlitten haben oder nicht, ich glaube, familiäre Probleme beziehungsweise Ungereimtheiten, Streitigkeiten etc., wie man es nennen möchte, treten viel, viel häufiger auf, als man es meinen mag. Nachdem ich diesen, ich nenne es mal, Riesenkrach mit meinem Vater hatte, habe ich gehe da immer sehr offen mit um, habe ich mich mit 1, 2 Freunden, Bekannten unterhalten und habe dabei herausbekommen, dass die ähnliche Probleme haben. Nicht so krass, dass sie nicht mehr miteinander reden, aber halt auch diese Meinungsverschiedenheiten. ist vielleicht auch so ein Sohn-Vater-Ding, I don't know. Aber trotzdem weiß man ja, dass es im Familienkontext oft diese zerrütteten Verhältnisse gibt. Und die können halt denn, wenn sowas passiert, so ein Schicksalsschlag, egal in welcher Form, auch nochmal einen weiteren Einfluss nehmen. Deswegen ist das für mich einfach wieder eine Geschichte, die ich gerne mit euch teilen möchte. In der Hoffnung, dass irgendjemand sich was rausziehen kann, weil das ist halt immer so ein bisschen der Plan, dass wir irgendwie über ich nenne es mal alltägliche Dinge reden, Und zerrüttete Familienverhältnisse sind halt leider auch alltäglich. Und wie sie einen Einfluss auf den Verlust oder auf den Umgang damit haben, und für euch springt irgendwas bei raus.
Das einmal kurz, das ist ja auch wie mit dem Verlust von Kindern. Wenn man offen darüber spricht, dann kommen so viele Menschen um die Ecke und sagen, ja, ich habe auch Probleme mit meiner Familie. Ja, genau.
Und wir haben das Thema ja auch schon oft angeschnitten, aber nie wirklich vertieft. Das möchte ich auch einmal kurz erklären, warum das so war. Also es ist eigentlich seit ziemlich fast Anfang des Podcasts so, dass dieser Gedanke da war, diese Geschichte hier zu teilen. Ich bin da aber im ersten Jahr sehr vorsichtig mit umgegangen, vor dem Hintergrund, dass ich nicht wusste, welche Kreise dieser Podcast zieht, wo er gehört wird und was möglicherweise das Echo sein könnte. Denn nichts liegt mir ferner, als mit diesen Menschen zumindest zum gegenwärtigen Zeitpunkt jemals wieder Kontakt haben zu müssen. Und es bestand natürlich die Gefahr, dass dieser Podcast auch dort gehört wird und vielleicht in irgendeiner Form eine Reaktion folgt. Und da hatte ich einfach keinen Nerv drauf. Und ich glaube, ich habe das Thema oft genug unterschwellig irgendwie angefasst. Das heißt, wenn diese, ich nenne es mal, Gefahr bestünde oder diese Möglichkeit, dann wäre es schon passiert. Und mittlerweile bin ich auf dem Standpunkt, dass ich sage, es ist mir egal, es gehört zu meinem Leben. Ich möchte vorher aber klarstellen, sollte ich hier wertende Äußerungen tätigen, soll das nicht euer Bild von dieser Person beeinflussen. Natürlich kennt ihr dann nur meine Seite, brauchen wir nicht drüber reden. Aber ihr seid doch alle alt genug. Und wenn ich hier über bestimmte Verhaltensweisen oder Ähnliches spreche, die eigentlich einer möglicherweise medizinischen Diagnose bedürfen, dann gelten diese als mutmaßlich. Hm. Ihr werdet im späteren Verlauf feststellen, warum. So, ich glaube, das ist genug des Vorgeplänkels.
Ich glaube, jetzt sind alle ganz gespannt.
Ja, aber das war mir wirklich das vor einmal.
Nein, das
so
ist ja auch richtig. Also wir wollen auch niemanden schaden.
Richtig.
Wir wollen nur deine Sicht auf die Dinge darstellen, warum.
Ja, oder einfach darstellen, was ich erlebt habe.
Genau.
Aus meiner Sicht.
Das, ja, so meine ich das.
Meine
ja.
Sicht der Ereignisse mit den Konsequenzen und warum es heutzutage so ist, wie es ist.
Ja.
Ich versuche das auch in einem relativen Kurzabriss, zumindest was die Familienverhältnisse, Konstellation, Beziehung etc. angeht, weil sonst wird es sehr kompliziert, sehr schnell. Auch einer der Gründe, warum ich bis heute noch nicht wieder einen Therapeuten habe, weil ich dieses Verhältnis schon so oft aufgedröselt habe, dass ich irgendwann satt war, es aufzudröseln. Das ist so ein Moment, wo ich mir Krankenakten für psychologische Behandlungen wünsche, dass man die einfach bei einem neuen Psychologen nur reinreicht und der weiß erstmal über die Basics Bescheid. Das wäre geil. Ist aber wahrscheinlich auch ein datenschutztechnisches Problem.
Im Zweifel ist es immer der Datenschutz.
Ja. Oder sollen wir es eher Täterschutz nennen? Hoppsala. Egal. Ich fange mal kurz so ein bisschen in der Kindheit, in der Jugend an. Um mal so Grundzüge zu verstehen. Also grundsätzlich muss man festhalten, dass ich in einem behüteten Elternhaus aufgewachsen bin, nie Ängste, Sorgen, Nöte hatte. Ich hatte alles, was ich brauchte. Für die, die es noch nicht rausgehört haben, ich bin theoretisch Einzelkind. Das hat sich später erst so ein bisschen gewandelt. Aber sagen wir es so, bis ich 23 war, war ich blutslinientechnisch Einzelkind, bis ich ungefähr 20 war, war ich, also ab dem ich 20 war, hatte ich einen Stiefbruder und mit 23 hatte ich einen Halbbruder, so. Aber das heißt, so meine Kindheit, meine Jugend war ich Einzelkind, fertig. Was natürlich dafür sorgt, wenn man in einem halbwegs gut situierten Familienverhältnis, Haus aufwächst, dass einem wenig fehlt. Und dass man vielleicht auch ein bisschen zu verwöhnt ist an der einen oder anderen Stelle.
Ja, vielleicht auch gerade noch hinter der Prämisse, dass du halt eine Lippenkiefergaumenspalte hast und viel im Krankenhaus warst. Da würde ich als Elternteil auch immer noch mal ein bisschen mehr reingeben. Genau, also
ich habe eine definitive Gaumenspalte, habe in meinen jungen Jahren sehr viel Zeit im Krankenhaus verbracht. Jetzt nicht so krass, dass ich irgendwie nicht zur Schule konnte oder so. Aber man musste schon gucken, dass diese Krankenhausaufenthalte nach Möglichkeit in den Ferien liegen, also in der schulfreien Zeit, damit da halt nicht der Anschluss verloren wird. Manchmal ließ es sich nicht vermeiden. Dann waren es aber nur 1-2 Wochen. Und dazu kam, dass mir schulisch, wenn man so möchte, Gott sei Dank relativ viel in den Schoß gefallen ist. Was bedeutet, ich hatte vor allem in der Grundschule ein relativ leichtes Spiel. Später Anfang Gymnasialzeit auch noch. Dadurch ließ sich das alles ganz gut kompensieren. Ist Fluch und Segen, weil man kommt irgendwann an den Punkt, wo das nicht mehr so leicht wird. Und man hat dann aber vorher nie gelernt, wie Lernen funktioniert. Aber das ist ein anderes Buch, das beackern wir später. Diese Geschichte kommt irgendwann einmal.
Das ist eine andere Geschichte, wird ein anderes Mal erzählt. Michael Ende, Zitat.
Genau. Michael Ende, Zitat oder Michael Zitat Ende? jedenfalls war es halt so, dass mir dadurch halt sehr viel, dass ich halt wenig nicht hatte, so blöd gesagt. Ist nicht immer gut, aber.
Also man kann
halt
sagen,
so.
Du warst ein verwöhntes Einzelkind,
ja,
so ein bisschen.
Das muss man einfach klar benennen. Aus heutiger Sicht sage ich ganz klar, mir ging es schon scheiße gut. Und das ist, glaube ich, auch so, das kann ich auch behaupten, dass ich das auch, ich will nicht sagen, auf Mats projiziere, aber dass für Mats eigentlich das Gleiche gilt zum gegenwärtigen Zeitpunkt.
Ja, Leute.
Ja, aber ich glaube, noch haben wir die Chance, rechtzeitig einen Riegel davor zu schieben, bevor er das auch noch richtig merkt. Aber egal, anderes Thema. Da wollten wir gar nicht hin.
Nee.
So. Das erstmal zu meinem Elternhaus. Nun ist es so, dass meinem Vater mutmaßlich das sehr wichtig ist, was andere denken. Es ging sehr viel um Status, um Reputation, Erfolg. So. Das führt dann natürlich dazu, wenn du so wie ich relativ früh im Fußballverein anfängst, dass du natürlich nie gut genug spielst. Das könnte immer besser sein. Das bedeutet dann aber im Zeitpunkt, wo es in der Schule halt nicht mehr auf Fingerschnipsen läuft, dass natürlich jede Klausur besser sein könnte. Also bei der 3 plus gilt dann, wieso ist das keine 2 minus? Bei der 2 minus ist die Antwort, das ist ja fast eine 3. Wieso ist es keine glatte 2? Und so zieht sich das denn durch. Das heißt, du gerätst irgendwann in so einen Strudel des ewigen, ja, du bist eigentlich im Dauersprint und kommst aber trotzdem nie an. Und dann kommt der nächste Step, dass mein Vater da auch irgendwie sein Wertesystem dran koppelt, sein Belohnungssystem und auch ein ich bin stolz auf dich ist dann an solche Erfolge gekoppelt. Zumindest ist das meine Erinnerung. Ich meine, das ist teilweise auch 30, 25 Jahre her. Aber ich habe es auch wiederum teilweise bestätigt bekommen, dass meine Erinnerung nicht komplett falsch ist. Und dann arbeitest du dich so durch und irgendwie merkst du ja aber gar nicht, dass das, ich will jetzt nicht sagen, falsch ist, aber dass es so ist, weil es ist für dich ja normal als Kind, du kennst es ja nicht anders.
Dass
diese
so
Regeln gelten. Dass diese Regeln halt, dass das die Spielregeln sind, wenn du so willst. Das ist ja für dich, nur weil es in anderen Familien anders läuft, heißt das ja nicht, dass das richtiger oder falscher ist.
Nö.
Deswegen ist das halt das, was für dich normal ist. Dann kommt dazu, dass mein Vater halt gefühlt wenig zu Hause war, weil er in den ersten Jahren meines Lebens noch im Schichtsystem gearbeitet hat, weswegen du dann schon mal pauschal, wenn du jetzt ein Dreischichtsystem nimmst, 2 Wochen hast, wo du ihn wenig siehst, Spätschicht, Nachtschicht. Und dann später, als der Jobwechsel kam, war halt viel mit der Schule, neben der Arbeit, bzw. Vollzeit beschäftigt. Und dann später noch der Jobwechsel, wo er dann auch öfter im Ausland war. So. Und die Freizeit mit meinem Papa bestand darin, irgendwie, ich will nicht sagen zu ackern, aber irgendwas am Haus zu machen, im Garten, wie auch immer. Und war halt so ein bisschen die Philosophie von nichts kommt nichts, ne? Das zog sich dann so durch, bis meine Eltern sich dann, ich glaube, das war mit 18, das war kurz nach meinem 18. Geburtstag, vielleicht war es auch erst Richtung 19, weiß ich nicht mehr, habe ich nicht mehr genau im Kopf, da meine Eltern beschlossen, dass sie sich trennen werden und scheiden lassen. So. Da brach für mich schon mal die erste Welt zusammen, weil irgendwie war das Thema Scheidung etwas, was ich immer viel im Freundeskreis gehört habe und im Bekanntenkreis. Und ich lebte immer in meiner Blase. Bei mir ist die Welt in Ordnung. Ich habe eine komplett heile Familie. Dass das nicht so ist, musste ich dann schmerzlich erfahren. Und natürlich verstehst du das auch noch ein bisschen direkter mit 18, 19, weil du das ja viel, viel nüchterner alles betrachtest. Und ja, die Zusammenhänge auch verstehst. Dir ist ja auch bewusst, wenn die sich in dem Moment scheiden lassen, dass das nicht erst seit einer Woche schlecht gelaufen ist. Also eine Scheidung fällt ja nicht vom Himmel. Das ist ja einfach so. Ja, da zerbrach dann so ein bisschen mein Weltbild, wenn man so möchte, oder mein Eindruck. Und da fing dann auch so das erste Mal eine etwas schwerere Zeit an, wobei ich mir das relativ einfach gemacht habe. Ich habe gesagt, ich bleibe im Haus wohnen, entscheidet euch, wer da von euch weiter wohnt. Das war mal, weil ich wollte mir nicht entscheiden müssen, ob ich bei Mama oder bei Papa bleibe. Deswegen habe ich gesagt, ich bleibe im Haus und der von euch, der im Haus bleibt, der hat mich, blöd gesagt.
War mir gar nicht mehr so bewusst, aber.
Nee, das habe ich damals ganz klar so gesagt, weil damit musste ich keine emotional-moralische Entscheidung treffen und musste mich nicht für oder gegen einen von beiden entscheiden.
Das passt zu dir.
Ja. Nee, ich habe allgemein damals in einem Ich schlänge mich durch Leben gelebt. War einfacher. Man ist nicht angeeckt, man konnte nicht verlieren, man konnte nicht gewinnen. So. Warum holen wir jetzt eigentlich so weit aus? Da wären wir jetzt noch ein bisschen konkreter. Und zwar führte das dann dazu, im späteren Verlauf, dann mit meinen 20ern, wo es so ein bisschen in die Selbstentwicklung, Selbstverwirklichung ging, dass ich relativ lange zu Hause gewohnt habe. Also erstmal habe ich spät meine Ausbildung gemacht, wegen einem zweimal versuchten Abi und so weiter. Also erst mit 21 die Ausbildung angefangen und bis 24 zu Hause gewohnt, bis ich mit Nicole zusammenkam. Und in all dieser Zeit versucht ständig jemand dir zu erklären, wie du es richtig zu machen hast, wie es richtig funktioniert. Und wenn du es nicht so machst, dann bist du eigentlich unfähig, dein Leben zu leben. Das ist jetzt die platte Formulierung. Und das zog sich, oder das hat so krassen Einfluss auf mein Leben gehabt, zu der Zeit, als ich ja mit Nicole zusammen war, ab 2014. Dass ich ja, also mir gar nicht vorstellen könnte, dass ich meine Familie gründen würde, weil ich zu der Zeit gar nicht gewusst hätte, wie das hätte funktionieren sollen, weil ich ja gefühlt 7 Tage die Woche halt beschäftigt war, meiner väterlichen Familie gerecht zu werden, durch Verfügbarkeit für Telefonate, durch Verfügbarkeit für Hilfe am Haus, im Garten, am Wochenende, durch Verfügbarkeit als Babysitter für meinen Halbbruder, der ja erst 2013 geboren wurde. Sprich, das war gefühlt nicht nur ein Bruder für mich, sondern irgendwie war ich auch sowas wie der Onkel, weil ich halt schon so groß war und halt Verantwortung übernehmen konnte. Und all das hat so viel Einfluss auf mein Leben genommen, auf unser Leben genommen, dass wir selbst ja eigentlich, ich will nicht sagen, gar keine richtige Beziehung hatten, das wäre übertrieben, aber dass wir massivst eingeschränkt waren. Ja, weil ich habe halt gelernt, wenn ich dem Ruf meines Vaters folge, habe ich die wenigsten Schmerzen und die wenigsten Probleme. Das heißt, mein Leben wurde darauf ausgerichtet, oder ich habe mein Leben darauf ausgerichtet, dem immer gerecht zu werden oder gerecht werden zu wollen. Eigentlich konnte ich es nicht schaffen. Jetzt kommen wir nämlich zu einer nächsten Mutmaßung. Wir sprechen da vermeintlich von einem toxischen Narzissten. Natürlich vermeintlich, weil es wurde nie in irgendeiner Form medizinisch oder irgendwas bestätigt.
Wie auch, weil wenn man das selber nicht einsieht, dann lässt man das ja auch nicht checken. Aber ja. Und das ist natürlich auch alles, was wir hier jetzt erzählen, ist ein sehr rudimentärer Abriss, weil ich will gar nicht so in die Tiefe gehen, dann wird es, glaube ich, auch langweilig. Mir wäre viel wichtiger, dass ihr, wenn dann Fragen stellt und ich euch die nachträglich persönlich beantworte, weil ich möchte es auch nicht so krass ausschlachten hier.
Nee, das muss ja auch nicht sein.
Jedenfalls hat das aber dazu geführt, dass ich mich nie getraut hätte, eine Familie zu gründen, weil ich Angst hätte, meiner Familie nicht gerecht werden zu können. Und ich wusste ja nun mittlerweile dann, nachdem ich irgendwann im Jahre 2021 eine Therapie begonnen habe, war das so?
Ja.
Ja, 2021. Dass da jemand ist, der mir nicht zum Vorbild werden soll. Also, dass ich so als vor allem Vater nie sein möchte. Und ich glaube, das war wichtig, dass ich diese Erkenntnis erlangt habe, bevor ich in die Familienplanung gegangen bin. Dankenswerterweise hatte ich zu der Zeit immer noch den gleichen Menschen, mit dem ich meine Familie planen durfte. Denn dass Nicole all diese Zeit unbeschadet überstanden hat, ist auch nicht selbstverständlich. Denn auch an ihr ist manchmal kein gutes Haar gelassen worden. Weil auch da wurde versucht reinzureden, die passt nicht zu dir und was willst du mit der und die zieht dich runter, die macht dich schlechter. Weil es ging ja nur um Leistung. Ja, und dann...
Ja, da will ich nochmal kurz einhaken. Ich muss aber dazu sagen, du hast auch relativ viel noch von mir ferngehalten, ne?
Also, ja. Du hast, ich habe nicht alles zu Hause erzählt.
Mir, dafür, dass wir wirklich für mich immer zu 100% theoretisch offen miteinander waren, hast du, ich weiß nicht, hast du 50% zurückgehalten?
Weiß ich nicht, aber ich habe es aus Schutz getan.
Ja, also...
Also aus Liebe, wenn man so möchte.
Ja, das mache ich dir auch nicht zum Vorwurf.
Nö.
Aber das wollte ich noch dazu sagen, ne? Also ich meine, ja, ich habe viel mitgekriegt und ja, ich weiß, dass sie nicht so begeistert von mir waren. Warum auch immer. Wahrscheinlich, weil ich halt keine Leistung in irgendeiner Form bringe, keine Ahnung. Ja, ich habe es halt nicht zu sehr an mich rangelassen. Mich stört sowas im ersten Moment und dann denke ich mir so, naja, ich bin ja nicht mit denen zusammen, sondern mit dir.
Ja, so ging es dann weiter. Die Therapie habe ich aber auch, wiederum habe ich die Therapie ihm zu verdanken, sich zu geben. Das hatte dann ja Anfang 2021 hat er halt richtig krass gerumpelt in der Familie.
Ja.
Und zwar hatte ich damals noch eine sehr gute Freundin, wo ich aus gewisser Sicht traurig bin, dass sie nicht mehr in meinem Leben ist. Aus anderer Sicht sage ich, ja, Menschen gehen getrennte Wege. Aber die war damals in der Situation Gold wert, weil sie mich bestärkt hat. Sie hat mich bestärkt, die Einsicht zu erlangen, dass für Familie das gleiche gilt wie Freunde und das Blut nicht dicker als Wasser ist, sondern es gilt ein ganz einfacher Grundsatz. Wenn du Menschen in deinem Leben hast, die dir nicht gut tun, dann gehören die nicht in dein Leben. Und da ist es komplett egal, ob das ein Bekannter ist, ein Freund, ein guter, ein sehr guter Freund oder ein Familienmitglied, am besten noch blutsverwandt. Das spielt keine Rolle, wenn sie euch nicht gut tun.
Hm.
Und diese Erkenntnis habe ich zu der Zeit erlangt und habe dann nach einem einschlagenden Ereignis den Entschluss gefasst, den Kontakt abzubrechen. Und zwar nicht mit dem Format, dass ich da anrufe und sage, hey, ich breche den Kontakt ab, sondern ich habe mich einfach nicht mehr gemeldet. Das hat mein Vater dann auch ziemlich schnell durchschaut, weil wenn man fast täglich kommuniziert, fällt das sehr schnell auf. Und dann hat er mich einmal gefragt, ob ich meine, dass das die Lösung ist. Dann habe ich gesagt, ja, meine ich. Kam nicht so gut an. Dann sollte es knapp 1,5, 2 Wochen später nochmal ein kleines Telefonat geben. Das ist auch gänzlich gescheitert, weil ich natürlich die Ansichten, seine Ansichten nicht geteilt habe. Ich hatte meine eigenen. Das Gespräch endete mit der Aussage, dass es bei uns zu Hause aussehen würde wie eine Hartz-IV-Wohnung auf RTL 2. Mal davon ab, dass Hartz-IV-Empfänger keine schlechten Menschen sind, aber für ihn war das so. Und dass, wie das werden sollte, wenn wir mal ein Kind hätten und wir wären ja gar nicht in der Lage, einen Alltag zu leben mit einem Kind. So, das war dann für mich der Tropfen auf dem heißen Stein. Und ich bin von da an meine eigenen Wege gegangen, habe mich in Therapie begeben, habe ganz viele Dinge aus der Vergangenheit aufgearbeitet und fühlte mich plötzlich, nachdem das so 3-4 Monate her war, frei genug, dass ich zu Nicole sagen konnte, jetzt können wir eine Familie gründen.
Nee, das erinnere ich ein bisschen anders. Das hat schon ein halbes Jahr gedauert, bis wir konkret gesagt haben, los geht's.
Ja, gut. Aber dafür musste ich ja erstmal 2 Monate vor an den Punkt kommen, dass ich sage, ich kann es mir überhaupt vorstellen.
Ja, aber daran erinnere ich mich gar nicht, dass du das sagst.
Das war im Mai. Ja. Der Krach war im Mai. Wenn ich sage 3-4 Monate, sind wir bei August, September. Und ich glaube, September, Oktober haben wir uns dazu entschlossen.
Ja. Ja, siehst du. Aber ich habe jetzt mit Anfang des Jahres gerechnet, so, nicht mit Mai.
Das mal dazu. Und dann entscheidest du dich, dass du eine Familie gründen willst. Und dir wurde dein ganzes Leben erzählt, dass du nichts kannst und dass du nichts wert bist, will ich jetzt nicht sagen, aber dass du halt nicht viel kannst, dass du nichts zu Ende bringst, dass dir wenig gelingt. Und dann stellst du auf einmal
egoistisch bist.
Knapp 1,5 Jahre später fest, dass du auch noch zu blöd bist, ein Kind zu kriegen. Also so kommt es dann im Kopf teilweise auch an, als Luda verstorben ist. Und dann hinterfragst du dich natürlich schon. Und dann kommt diese Phase der Trauer. Und plötzlich bist du in deinem Leben gehemmt, ohne dass es einen physiologischen Einfluss gibt. Also ja, klar, der Tod ist physisch, aber es ist ja in deinem Körper mehr als psychische Komponente präsent und die hemmt dich. Und das zu akzeptieren, dass du nicht in der Lage bist zu leben zu der Zeit, mit diesem Background war ganz, ganz schwer. Und das greift natürlich noch weiter, aber ich möchte das, glaube ich, bei diesem groben Abriss erstmal, glaube ich, belassen. Weil ich glaube, das ist für eine Folge schon ganz schön viel Input gerade. So dass man die Folge vielleicht sogar zweimal hören muss. Dürft ihr aber gerne machen, halte ich euch nicht von ab. Ich sage euch nicht, was ihr tun und lassen müsst. Was ich euch sage, ist, dass jeder von euch wertvoll ist. Dass jeder von euch wundervoll ist. Dass wir alle unsere Ecken und Kanten haben und dass es das ist, was uns ausmacht. Und dass Erfolg nicht an deinen Kontostand gekoppelt ist, an deinen Job oder an das, was du bist. Denn Erfolg kann ganz, ganz viele verschiedene Ausprägungen haben. Und wenn du dich zum Beispiel entschieden hast, ein Kind in die Welt zu setzen und du gibst diesem Kind alles mit, was es braucht, um im Leben klarzukommen, dann ist das auch einfach ein sehr, sehr großer Erfolg. Und so gibt es ganz viele verschiedene Ebenen, auf der dieser Erfolg stattfinden kann, auf denen dieser Erfolg stattfinden kann. Ich möchte das gerne in der nächsten Woche noch weiter erläutern. Ich werde mir auch gleich extra später aufschreiben, so was wir besprochen haben, damit das sich nicht alles wiederholt. Das heißt, es wird mal verhältnismäßig geskriptet hier ablaufen. Uiuiui.
Für mich.
Ich werde die Gastaufnahme, die in der kommenden Woche ansteht, auch entsprechend später ausstrahlen, damit wir erstmal jetzt hier so 2-3 Folgen mit dem Thema beackern können. Mhm. Weil ich finde, das ist auch ein wichtiges Ding, so in Bezug auf das kommende Jahr, was wir noch so vorhaben und so weiter. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch immer gerne. Wenn ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt, meldet euch gerne. Und ja, ich hätte die Folge heute auch ein bisschen weiter vorgeskriptet, wenn ich die Zeit gehabt hätte. Aber irgendwie hatte ich immer erst abends im Bett Zeit, darüber nachzudenken. Und dann hatte ich keinen Bock, mein Handy in die Hand zu nehmen. Aber kriegen wir hin, dass das ein bisschen geordnet abläuft. Ich glaube, wir haben es jetzt Freestyle ganz gut hingekriegt heute. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ich halte euch auf Instagram auf dem Laufenden mit Grandma Sternwege. Wie es da weitergeht. Dass es da positiv weitergeht. Und ja. Wenn ihr Sternwege unterstützen möchtet, tut das gerne über den PayPal-Link in den Shownotes. Lasst 1 Euro da. Lasst 2 Euro da. Wenn das nicht möglich ist, geht auf Instagram, schreibt uns eine Nachricht, lasst ein paar liebe Worte da. Schreibt eine E-Mail, lasst uns ein paar liebe Worte da.
Teilt den Podcast.
Teilt den Podcast, so wie das diese Woche auch schon wieder ein, zwei Menschen gemacht haben. Es hat uns sehr berührt. Und ja, habt viele nette Menschen um euch rum.
Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Habt eine schöne Woche. Passt auf euch auf. Tschüssi.
Ciao.
So, das war's für heute über Sternwege. Ich hoffe, dass du etwas für dich mitnehmen konntest und die nächste Folge erscheint auch schon am Montag in einer Woche. Also bleib gespannt. Wenn du gerade Unterstützung brauchst, zögere nicht, Hilfe anzunehmen. Die Deutsche Depressionshilfe erreichst du anonym unter der 0800 33 44 533. Und wenn du Wünsche, Tipps oder Fragen hast, schreib mir gerne auf Instagram. Das Profil findest du unten in den Shownotes. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis bald und denk daran, du bist nicht allein auf deinem Weg.